Deutschlandfunk.
Leif Rands Roman Allegro Pastel gilt als der Millenniumsroman schlechthin. Darin beschreibt Leif Rand seine Figuren und ihren pastellfarbenen Lebensstil zurückhaltend, ja distanziert. Wer wissen will, wie die Mitdreißiger ticken, der sollte Allegro Pastel lesen. 5 Jahre später ist der Roman verfilmt worden. Leif Rand hat das Drehbuch geschrieben. Fast zeitgleich legt er seinen neuen Roman Let's Talk About Feelings vor. Ich habe mich gefragt, ob es Leif Rand noch einmal gelingt, den Zeitgeist so präzise einzufangen.
Das finde ich auch eine ganz tröstliche Vorstellung, dass man Menschen, die nicht mehr da sind, gedanklich bei sich behält.
Auf dem Wannsee segeln ein paar kleine Boote. Der Wind ist gut. Touristen schippern in Ausflugsbooten über den See. Das ist die Eröffnungsszene von Leif Rands Roman Let's Talk About Feelings.
Im Alter von 41 Jahren kann ich sagen, dass ich die meiste Zeit, trotz diverser Irritationen, ein Fan meiner Mutter geblieben bin. Manchmal hätte ich mir vielleicht bedingungsloseren Rückhalt gewünscht und weniger Skepsis, weniger implizite Forderungen ihrerseits.
Die Keimzellen des Romans sind Familie und Trauerfall.
Leif Rand Revisited. Gedimmte Gefühle und Kontrollverlust. Von Simon Hamm.
Carolina Flanders, ikonografisches Fotomodell der 70er Jahre, ist tot. Die Trauergäste verabschieden sich von ihr auf einem ehemaligen Partydampfer, der ihrem Ex-Mann gehört, einem früheren Tagesthemenmoderator, der jetzt TikTokt. Ich bin viele Treppen hochgestiegen. Leif Rand führt mich ins Wohnzimmer seiner Neuköllner Wohnung mit der hellgrauen Couch und den Bücherstapeln. Ich möchte mit ihm über sein neues Buch, über die Eröffnungsszene sprechen. Leif Rand ist 41 Jahre alt, hat braune Augen, dunkle, glatte, mittellange Haare, ein fein geschnittenes Gesicht. Er legt großen Wert auf sein Äußeres. Bei meinem Besuch trägt er ein T-Shirt, auf dem Edvard Munchs Schrei abgebildet ist. Nicht in den Originalfarben, sondern in einem schreienden Orange auf rosa Untergrund. Eine weite weiße Hose, ziemlich grobe Gummisandalen, Socken. Auf Vorstellungen, die seine LeserInnen von seiner Wohnung haben könnten, ist er in einem früheren Gespräch schon eingegangen.
Da würde ich wahrscheinlich von außen auch denken, okay, Leif Rand, der wohnt so in der Nähe vom Gleisdreieckspark, in so einem Neubau. Es ist so eine 2- bis 3-Zimmer-Wohnung, relativ posch, eingerichtet mit so signalfarbenen Vintage-Designer-Möbeln.
Über Einrichtung und Wohnung bitte keine Details. Nur so viel kann ich sagen. Wer annimmt, dass er in einer gestylten, coolen Wohnung lebt, würde enttäuscht sein. Leif Rand unterläuft Erwartungen.
Ich hatte schon aber zu Zeiten von Schimmernder Dunst über Kobe County die Vorstellung, gerne eine Beerdigung erzählen zu wollen. Ich habe es im Endeffekt nie gemacht. Dann jetzt, 13 Jahre später, dachte ich, warum nicht gleich damit anfangen?
Leif Rands Stil ist kühl. In seinen Romanen Leuchtspielhaus, Schimmernder Dunst über Kobe County, Planet Magnon und Allegro Pastel ist alles wohltemperiert. Große Gefühle kommen nicht vor. Die Wahl eines Cocktails ist schon eine extreme Herausforderung. Gefühle beschreibt Leif Rand nicht direkt. Vielmehr zeigt er, wie seine Figuren ihr Innenleben kuratieren. Präzise beschreibt er kontrollierte, ästhetische Welten. Und darin finden sich seine LeserInnen wieder.
Es gibt ja Kritiker, die sagen, das ist so eine schöne Wohlfühlliteratur.
Paul Jandl ist Kritiker der Neuen Zürcher Zeitung.
In einer Zeit, in der alle sich nur in apokalyptischen und fatalistischen Fantasien verlieren, ist Let's Talk About Feelings ein warmer, weltumarmender Roman. Absolut ein Feel-Good-Buch, ein Wohlfühlroman, für mich ein trostspendender Rückzugsort. Und das ist genau die Provokation dieses Buchs.
Let's Talk About Feelings ist dennoch anders als die vorhergegangenen Romane Leif Rands. Die schöne, kontrollierbare Welt der modebewussten Anfang 30- bis Anfang 40-Jährigen hat feine Brüche bekommen. Ein Todesfall, die Frage nach Familiengründung, die immer drängender wird, finanzielle Schwierigkeiten, eine verrückte Verliebtheit.
Mein Name ist Marian. Sohn der ikonischen Carolina Flanders. Ich habe ein vergleichsweise feines Gespür für Mode, leite eine Boutique, die aktuell keine schwarzen Zahlen schreibt, und werde von den meisten Menschen als freundlich empfunden. Wobei ich gar nicht mehr sicher sagen kann, ob das überhaupt noch stimmt.
Marian Flanders, Hauptfigur in Leif Rands Roman Let's Talk About Feelings, liest von einem extra zu diesem Anlass gekauften Tablet die Trauerrede ab. Sein Freund Pete hat ihn dabei beraten.
Pete war in Windeseile durch Marians Notizen gepflügt und hatte aufgeräumte Sätze daraus geformt, die Marian im Anschluss noch einmal mit sich und seinen Gefühlen in Einklang bringen sollte. Marian versagte zweimal die Stimme. Jedes Lob meiner Mutter ist immer auch als Kritik lesbar gewesen. Diese unwirsche, kühle Mutter und ihr potenziell hypersensibler Sohn. Dass man sich auch im Streit sehr wohl mögen kann, ist etwas, das ich erst lernen musste. Liebe Mama, ich möchte mich in aller Form bei dir bedanken. Faktisch hatte er seine Mutter nur in Ausnahmefällen Mama genannt, aber in einigen persönlichen Momenten dann eben doch, bis zuletzt. Und einen solchen Moment wollte er für sich und die Zuhörenden und für seine Mutter mit den letzten Zeilen seiner Rede erzeugen.
Leif Rand hat einen sehr technischen Gefühlstalk. Also da gibt es häufig Vokabeln wie definitiv, im Endeffekt, ihrerseits, Irritationen meinerseits und ich habe nichts grundlegend einzuwenden, wenn er darüber redet, über seine Mutter und wie sehr er sie geliebt hat.
Nina Power ist Autorin, Podcasterin, Journalistin.
Natürlich fragt man sich, okay, reden Männer so über Gefühle? Ist das eine sehr deutsche Art, über Gefühle zu reden? Weil eigentlich würde man das in jedem Creative Writing Kurs den Schülerinnen und Schülern sofort zurückgeben und sagen, probier's nochmal. So redet niemand, so fühlt auch niemand so technisch. Leif Rand schafft es aber, unsere Gefühle oder die Gefühlswelt seiner Protagonisten und Protagonistinnen genau damit perfekt abzubilden.
Man kann es als coolen oder technischen Stil bezeichnen. Man könnte es auch als hyperreflexiven Stil bezeichnen, insofern als dass immer auch die Beobachtung des anderen wiederum mitbeobachtet wird.
Roland Röttl ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Bauhaus-Universität Weimar im Bereich Literaturforschung und Herausgeber des Sammelbandes Leif Rand, Schreibweise, Medien, Atmosphären.
Die Beerdigung der eigenen Mutter, die allerdings versucht wird, als Feier darzustellen, oder zumindest versucht wird, nicht ganz so christlich düster aufbereitet zu werden, wie ich es vielleicht biografisch kenne von Beerdigungen, die dann in Kirchen stattfinden und auf Friedhöfen, also Seebestattung.
Das ist typisch für unsere Gegenwart. Die tradierten Formen der Überlieferungen sind nicht mehr gegeben.
Ijoma Mangold ist Literaturkritiker bei der Zeit. Über Allegro Pastel hatte er geschrieben, dass es von einem Superhirn konstruiert sei und dass künftig kein Millennial einen Roman schreiben könne, ohne sich zu Allegro Pastel zu verhalten.
Aber in die Formlosigkeit wollen wir uns trotzdem auch nicht entlassen. Also überlegen wir uns selber, was kann eine würdige Art sein, sich von der Mutter zu verabschieden. In dem Fall auf einem Vergnügungsdampfer auf dem Wannsee wird die Asche vermutlich verbotenerweise ins Binnengewässer gestreut.
Naja, vielleicht ist es einfach ein Buch über Trauer. Ich musste an Albert Camus, Der Fremde, denken, der ja auch damit beginnt, Aujourd'hui, Maman est morte.
Vor dem Charlottenburger Schloss, einem barocken Prachtbau mit kupferner Kuppel, Säulen und Balustraden, treffe ich mich wieder mit Leif Rand. Auf den Kieswegen schlendern Passanten, junge Paare mit Kinderwagen, ältere, gut gekleidete Damen, Fahrradfahrer kommen vorbei.
Dieses Bild von einem nobleren, alten West-Berlin war so ein Berlin-Element, das mich immer wieder auch einholt, weil ich einfach gerne einen Ausflug hierher mache und das auch so als Option einer Gegenwelt zu Neukölln total schätze.
In den Sommerferien vor Beginn der 10. Klasse zog Starmodel Carolina mit Marian nach Berlin-Charlottenburg in eine Mietwohnung, die ihr von der Agentur Meyer-Lisa angeboten wurde und aus der sie nie wieder ausziehen sollte.
Dieses Spitzenmodel der 70er und 80er Jahre, die eigentlich aus Westdeutschland kommt, so in Düsseldorf entdeckt wurde und dann nach Berlin zieht. Ich fand es irgendwie stimmig und richtig, dass die dann in der Nähe des Schloss Charlottenburg wohnt.
Leif Rand ist mit der U-Bahn aus Neukölln gekommen. Ein dunkles Käppi verdeckt seine Augen. Schwarze fließende Hose und Sneakers, ein weites bordeauxrotes Hemd. An der einen Manschette drei durchsichtige Knöpfe, an der anderen drei bunte Knöpfe in Blütenform.
Mutter-Sohn-Beziehungen sind in der Regel intensiv, würde ich unterstellen. Und bei ihm besonders dann doch, da die beiden sehr lange Zeit zu zweit waren. Ich glaube, wenn man sie problematisieren wollte, die Beziehung zwischen Marian und Carolina, dann höchstens dadurch, dass die Mutter schon jetzt nicht die Person war, die so die größte Verlässlichkeit verkörpert hat, sondern war immer ihrem Sohn, glaube ich, gegenüber immer ziemlich fordernd.
39 seiner bisher 41 Weihnachtsfeste hatte Marian mit Carolina verbracht. Im Jahr 2004 war sie infolge eines Fahrradunfalls im Krankenhaus gewesen. Im Jahr 2016 wiederum war er mit Franka gerade in Taiwan und verbrachte Heiligabend mit zahllosen Dosenbieren am Fuße des Taipei 101 Towers.
Die Mutter wird jetzt im Lauf dieses ersten Jahres nach ihrem Verschwinden oder Ableben zu diesem Regulativ. Man kann natürlich nur spekulieren, was würde sie sagen. So wie ich persönlich das vielleicht auch mache mit meiner Großmutter noch, die jetzt ist schon seit 10 Jahren tot.
Mit Pete, weite Shorts aus einem festen Jersey-Material, weißes Basecap, grünes Seidenhemd, geht er zu einer Theaterpremiere. Trifft dort zufällig auf seine schwangere Ex-Freundin Franka. Ärmelloses Kleid aus orangefarbenem Plissé-Stoff.
In der Nacht nach der Theaterpremiere, erinnerte sich Marian, hatte er die möglichen Seitenhiebe seiner Mutter zu Frankas Kehrtwende im Kinderthema vor sich hingemurmelt. Wobei diese völlig fiktiv waren, da er mit Carolina nie über die Option des Kinderkriegens mit Franka gesprochen hatte. Und wieder ist eine junge Frau eingebogen, ohne zu ahnen, was sie da tut.
Für mich persönlich war meine Großmutter eine sehr wichtige Instanz, weil die hat in der Nachbarschaft bei uns gewohnt. Und ich habe die fast als Kind sowieso mindestens 5-mal die Woche besucht, habe auch bei der gegessen und jetzt auch noch als erwachsener Mensch. Also sie ist vor 10 Jahren gestorben, da war ich dann, ich war 31. Und doch bis zuletzt, wenn ich in Hessen war, dann habe ich viel Zeit mit ihr verbracht. Und das war wahrscheinlich die engste angehörige Person, die verstorben ist. Und ich denke immer noch oft, also ich habe immer noch manchmal auch Zwiegespräche mit ihr.
Auffällig ist, dass die Mutter im ganzen Buch eine enorme Präsenz hat. Die anderen Frauenfiguren, die kommen und gehen so, alle emotionalen Dinge, die im Leben von Marian passieren, die werden so eingehegt. Und die Mutter scheint aber darüber zu schweben, ja, wirklich wie eine Instanz, die immer da ist, die ihm zum Weinen bringt, also die einen höheren Gefühlsausschlag bei diesem Protagonisten hervorruft. Was für Leif Rand ein großer Gefühlsausbruch ist. Leif Rand, der ja sehr pathosallergisch ist und sehr gedämpft in seinen Gefühlen.
Gedämpfte Gefühle. Sogar bei den wichtigen, lebensbestimmenden Fragen und Entscheidungen.
Das berührt auch diese Frage nach dem Kinderwunsch, der ja immer wieder auftaucht in diesem Roman. Und zwar immer als die Sorge, dass es gewissermaßen ein Defizit des Protagonisten sein könnte, dass seine Ex-Freundin immer, nachdem sie ihn verlassen haben, Kinder bekommen. Es also bei ihm da so eine Leerstelle gibt, die ja offensichtlich eine Kernkomponente des Lebens ist. Ist nicht doch noch etwas zu gewinnen, was dann wieder sinnstiftend für das Leben sein kann.
Leif Rands Hauptfigur ist so alt wie er, 41 Jahre. Da stellen sich die Fragen nach dem Für und Wider einer Familiengründung. Vor 4 Jahren hat er auf meine Frage, ob er sich vorstellen könne, Kinder zu haben, noch geantwortet.
Ich arbeite jetzt schon seit 10 Jahren irgendwie als freier Schriftsteller. Bin jetzt eigentlich erst an einem Punkt, in dem ich sage, okay, ich mache das wirklich so ganz selbstbestimmt, so wie ich es für richtig halte, ohne mich an irgendwas anderem zu orientieren. Und das ist im Moment, das will ich eigentlich ungebrochen weiter fortführen. Bottom line, ich bin einfach viel zu faul, eine Familie zu gründen.
Heute kann Leif Rand die Frage nach Kindern nicht mehr hören und möchte gar nichts dazu sagen.
Als Franka sich selbst und ihm während Covid-19 die Frage gestellt hatte, ob ein gemeinsam aufgezogenes Einzelkind vielleicht doch eine Option sein könnte, waren Marian zwar viele Bilder in den Kopf geschossen, die ihm großteils gefielen, doch er wusste auch Argumente, mit denen er seiner Freundin ihren vage formulierten Wunsch hätte ausreden können.
Franka ist damit ein bisschen trotzend der Stimme nein, sie fokussiert sich ganz auf die Arbeit. Und es ist insbesondere während der Pandemie so eine Verhandlung oder so ein darüber nachdenken.
Erst als Franka einige Wochen später, kurz nachdem sie eine üppige Ausstellungsförderung vom Berliner Senat erhalten hatte, ihm ihre Entscheidung gegen ein Kind und gegen die Reproduktion tradierter Rollenbilder mitteilte, spürte Marian ein kurzes Stechen, das er zunächst als Enttäuschung interpretierte. Und während eines längeren Gesprächs mit Pete ein knappes Jahr später in Erleichterung umdeutete.
Es ist unmöglich, sich in dieser Midlife-Phase, in der sowohl Leif Rand als auch der Marian sich befindet, nicht zu vergleichen und zu gucken, wie wäre mein Leben mit Kindern verlaufen, wie ist es jetzt ohne. Ich finde bei Leif Rand, man kann das kontrolliert nennen oder auch abgefuckt, ja, dass seine Kinderlosigkeit, die von Marian und auch der Protagonisten in den Büchern von Leif Rand davor, das tut ihm nicht wirklich weh. Und man könnte ja nun meinen, dass spätestens zur Mitte des Lebens Dinge auch mal wehtun in der Rückschau.
Dieses Heruntergedimmte, dieses Pastellige auch in Gefühlsdingen, bis hin zum Sex, bis hin zu Körperlichkeiten, also dass immer so eine Trennwand besteht zwischen den Figuren und dem, was sie erleben, das ist typisch Leif Rand. Aber jetzt hat es halt sozusagen als Methode ein bisschen etwas Abgestandenes, würde ich sagen.
Das ist eigentlich immer der größte Schmerz, glaube ich, wenn Kommunikation offensichtlich nicht gelingt.
Franka? Hey, ich wollte es dir nicht per Textnachricht sagen und den vollends richtigen Zeitpunkt gibt es sowieso nicht. Es ist auch erst seit 3 Wochen offiziell. Marian? Du ziehst in die Schweiz oder kriegst doch ein Baby? Franka? Letzteres.
Dass man denkt, Mensch, diese Frau, die ich so geliebt habe, die hat jetzt ein Kind mit jemand anderem? Das könnte ja ein großes Aua in der Seele hervorrufen. Aber bei Leif Rand bzw. dem Marian klingt das dann so, ja, okay, wir haben dann darüber gesprochen.
Spätestens im Monat Juni, sagte sich Marian jetzt, würde er Franka aufmerksam zuhören, während sie ihren Kinderwagen auf langen gemeinsamen Spaziergängen durch den Tiergarten schob. Er würde sie mit selbstironischen Anekdoten aufheitern und ihr regelmäßig versichern, dass ihre Tochter ein kleines Wunder und etwas ganz Besonderes ist.
Und er überlegt ja schon im Vorhinein, sehr typisch Marian in dem Buch oder sehr typisch die Protagonistin von Leif Rand, wie er sich dann verhalten wird. Das ist ja schon bemerkenswert, weil er ausschließt, dass es ihn irgendwie aus der Bahn werfen wird, wenn seine Ex-Freundin dann nun mit einem kleinen süßen Baby steht, aber auch, dass es für ihn ein Wunder sein könnte. Also es ist schon wieder diese Gefühle, die im Vorhinein kuratiert werden.
In der Nacht kam ein Selfie von Franka in einem hellblauen Tanktop mit halbgeschlossenen Augen und ihrer Tochter Carmen Caribou an ihrer freigelegten linken Brust.
Kinder, es wird die ganze Zeit angesprochen, das ist sogar sein Wunderpunkt. Und wenn Sie ein Lifestyle-Fetischist sind, dann möchten Sie möglichst alles kontrollieren und im Griff haben. Und das weiß jeder, der Kinder hat, dass das ein illusionärer Kontrollwahn ist. Es gibt nicht dieses Dahinter, sondern es gibt immer nur das, was da ist.
Jede Figur, die im Roman zunächst eingeführt wird, und das geht von den Gästen der Trauerfeier zu Beginn des Textes bis hin zu den Kindern seines Halbbruders, wird zunächst über die modischen Accessoires, die sie tragen, beschrieben. Leif Rand als Autor setzt bei der Einführung der Figuren immer an dieser konsumästhetischen Oberfläche an.
Das, was Spaß macht, wenn man Leuten anmerkt, dass sie Freude daran haben, sich über Kleidung auszudrücken oder so den Wert auf Details legen und auch mal spielerischer sind, vielleicht auch mal scheitern.
Ich trage gerade beige Prada Ledercups, kenn uns lange, er macht höchstens ein Punkt auf sein EK Max. Früher shoppen TK Max, seht ihr shoppen Farfetch oder Lafayette, sie klauen unseren Steak komplett, tun sich Pasha Starter Pech.
Marian trug Holzketten um den Hals und Schlüsselketten an tiefsitzenden Nylonhosen. Dass er keine Baggy Jeans, sondern ausschließlich Baggy Hosen aus anderen Materialien trug, war ein kleiner Twist mit großer Wirkung. An seinem Charlottenburger Gymnasium wussten schnell die allermeisten, dass seine Mutter ein vormals berühmtes Model war.
Unsere Straßen, unsere Ecken, große Karten, alle chirpen. Ich konnte nicht warten, wollten Schatten am besten sofort. Und er bringt mir miese Sorten, ich teste sie vor Ort.
Mode strukturiert den Roman insofern, als dass der Protagonist sich für Mode entscheidet und gegen die Vermittlung von Kunst. Und insofern ergibt sich auch die familiäre Parallele zu seiner Mutter, die eben ein bekanntes Fotomodell der 70er und 80er Jahre war.
Okay, der musste jetzt irgendwie einen Job haben, der mit seiner Mutter verbunden ist, vor allem. Es muss vielleicht was mit Gegenwart zu tun haben. Also um diese Gegenwartsmarker setzen zu können, damit man Sachen schreiben kann wie die matcha-grüne Fließjacke. Und das muss Leifrand ja schon zeigen, ich habe die Gegenwart verstanden. Ich bin da immer noch dran. Ja, und dafür ist natürlich Mode ein super Thema.
Marian eröffnet in Schöneberg eine Herrenboutique. Kenting Beach, benannt nach einem Strand in Taiwan. Dort verkauft er Street- und Vintage-Fashion.
Die Modelabels, die die Hauptfiguren ihrer sorgfältig kuratierten Boutique verkauft, da ist, glaube ich, ein echtes, tief empfundenes Weltverhältnis zu diesen Objekten und durchaus die Vorstellung, dass man etwas von sich ausdrückt, indem man sich für ein bestimmtes Produkt entscheidet.
Das bereits Getragenes gleichberechtigt neben Neuware hing, mit einer teils grotesken preislichen Differenz, war eine von Marians Grundideen gewesen, als er den Laden konzipiert hatte.
Entgegen der vielleicht eher verbreiteteren Position, dass konsumästhetische Oberflächen und Mode als oberflächlich bezeichnet werden können, sind diese ganz im Gegenteil genau die Mittel, über die sich Subjekte eben frei ausdrücken können.
Wobei ich schon auf jeden Fall eine Affinität zum Einkaufen habe und mich mit Kleidung beschäftigen. Es macht mir sehr viel Spaß und ergänze ich mich mit meiner Partnerin noch total, weil ihr macht es auch Spaß. Wir haben uns gemeinsam in den letzten Jahren auch ein bisschen da uns zugestanden, uns mehr damit zu beschäftigen. Wir gehen wirklich gerne durch Läden und gucken uns Dinge an und probieren Outfits aus. Und jetzt in ihrem Fall ist es auch beruflich bedingt, weil sie auch Styling bzw. Kostümbild fürs Theater macht.
Marian, ich würde sagen, Mode ist sentimental. Sie kann sich deshalb nicht geradlinig entwickeln. Wahrscheinlich dreht sie sich sogar im Kreis. Weite Silhouette, schmale Silhouette, gemäßigte Silhouette, streng, verspiegelt, ironisch. Ich finde, das sind menschliche Kreisbewegungen. Pete, wenn die Mode langweilt, den langweilt das Menschsein? Marian, wahrscheinlich. Pete oder der Kapitalismus. Es entstand die nächste Sprechpause. Marian, sorry. Darauf muss ich erstmal einen Schluck Monster Energy nehmen.
Die Welterfassung durch Mode ist ja so ein Distanzverhalten. Also wir haben verschiedene Stufen eingebaut, die Distanz herstellen. Und Marian ist einfach eine hohle Figur in diesem Spiegelkabinett. Der Blick auf die Mode wird wieder zurückgespiegelt und das ist eigentlich eine Bewegung, die aus sich selbst nie herauskommt. Da fehlt es dann vielleicht wirklich so am Zugriff, auch am emotionalen Zugriff auf die Welt selbst. Es gibt wohl kaum eine langweiligere Figur in der neueren deutschen Literatur als diesen Marian, der ganz aufgeht in seinen Interessen, die jetzt auch nicht allzu intensiv verfolgt werden, aber die Mode ist halt sein großes Ding.
Was Leifrand häufig vorgeworfen wird, ist, dass er oberflächlich schreibt, dass er nur auf Oberflächen fokussiert und meines Erachtens ist das ja gerade das, was den Romantext auszeichnet, dass er alle diese Zusammenhänge reflektiert, in denen wir uns gegenwärtig bewegen.
Marians Halbbruder Colin aus der zweiten Ehe seines Vaters, defensives hellblaues Hemd, kommt in die Boutique Kenting Beach und will sich neu einkleiden lassen.
Nach etwas weniger als einer Stunde fiel der Satz: Ich glaube, ich bin ein bisschen zu wenig Künstler für diese Teile, Marian. Schmerzhaft war, dass dieses Argument tatsächlich verfing. Colin sah in den weiteren Silhouetten, die Marian vorgeschlagen hatte, zwar durchaus neu, aber auch sonderbar falsch aus. Und spätestens beim Blick in den Spiegel verkrampfte Colin. Er fing an, schief dazustehen und bekam traurige Augen. Dass die beiden Brüder letztlich unbeschadet aus diesem frühlingshaften Sonntagnachmittag in der Kenting Beach Boutique hervorgingen, lag vor allem an Marians Initiative. Sie besuchten drei Geschäfte, Uniqlo, C&A, TK Maxx und kauften für Colin insgesamt 9 Kleidungsstücke. Colin würde niemals verkleidet, sondern stets modern und sympathisch aussehen.
Es geht da um eine Stimmigkeit und manche sind genau, zu denen passen die Produkte von C&A besser und denen soll man dann auch nicht irgendwas überstülpen, was gar nicht mit der Persönlichkeit resoniert.
Dieses spießig-biedere, der hat quasi keinen richtigen Zugang gefunden der Selbstverfeinerung, sondern kauft spießig Billigmode, ohne sich groß Gedanken zu machen und engagiert sich links.
Was man an der Stelle sieht, ist, dass die Ästhetik von Massenware im Romantext nicht abgewertet wird. Und das ist meines Erachtens auch bezeichnend für die Ästhetik Leif Ranz. Und meines Erachtens ist das ja gerade das, was den Romantext auszeichnet, dass er alle diese Zusammenhänge reflektiert, in denen wir uns gegenwärtig bewegen.
Also diese Distinktionsformen durch Mode, diese Codes, das ist nichts Neues und vielfach beschrieben und über das Distinktionsverhalten von Modelleisenbahnbauern oder ähnliche Dinge, das wäre vielleicht mal ein neuer Zugang.
Was ebenfalls interessant ist an dem Text, ist, dass sich ein neues Moment andeutet, nämlich, dass der Protagonist sich ökonomisch bedroht fühlt durch eben die disruptiven Effekte von Online-Vintage-Plattformen und diesem Piraterieunternehmen Panda Buy, also das gefakte Mode vertreibt aus China. Und gerade diese ökonomische Bedrohung gab es in den Texten Leif Ranz zuvor nicht.
Marian steuert zusammen mit seinem Buchhalter Sergei massive Sonnenbrille, ständig neue Frisur, mit Gegenwärtigkeit und Humor dagegen an. Und mit genau den chinesischen Piratprodukten, die seine Boutique bedrohen.
Die Sonnenbrillen und Basecaps waren mit Liebe zum Detail gefälscht und schienen für einen überschaubaren Zeitraum absolut nutzbar zu sein. Eventuell ließe sich so eine Panda-Buy-Auslage auch als Installation framen.
Marian, der seine Herrenmode stets nur im Laden verkaufen wollte, zieht schließlich die Reißleine.
Während Tsunamis, Trolle und Totalitäre den Fortschritt gefährden, wagt Kenting Beach die Flucht nach vorn. Unser Store wird expandieren. Webshop coming in, Female Exclusives coming in, Next Level Interior coming in.
Vor ein paar Jahren habe ich mich schon einmal mit Leif Ranz getroffen. In Berliner Parks und zwischen Maintaler Obstwiesen sind wir spazieren gegangen. Im Wohnzimmer seiner Mutter in Maintal haben wir Kaffee getrunken. Dort und in Berlin lebt er. In Maintal trug er damals eine Kappe mit orangefarbenem Logo, den Schirm nach hinten geschoben. Ein orangefarbenes Hemd, weiß-orange Sneakers.
Ich interessiere mich genauso für Politik wie für Mode, würde ich sagen. Wobei mir jetzt Mode mehr Spaß macht als Politik. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Mode gegenüber hätte ich ein Begeisterungsverhältnis, Politik gegenüber das Verhältnis, ja, das ist auch interessant, aber ich möchte mich jetzt nicht irgendwie engagieren darin oder so. Dennoch würde ich jetzt denken, dass ich zu den meisten politischen Fragen irgendwie auch eine Meinung habe, die ich aber jetzt für die Literatur auch nicht unbedingt so zielführend finde. Ich finde meine politische Meinung auch ganz selten besonders interessant. Darüber viel zu erzählen, dass ich irgendwie für Fairness, Ausgleich und eine möglichst inklusive Gesellschaft bin, das ist jetzt wahrlich irgendwie nicht der Rede wert. So.
Allegro Pastel spielt in der Jetztzeit. Die Hauptfiguren Jerome und Tanja führen keine politischen Diskussionen. Sie sind konfliktscheu. Ihre Gespräche drehen sich um ihre Befindlichkeiten.
Tanja und Jerome hätten, glaube ich, auch zu jedem politischen Thema, zu dem sie befragt werden, eine relativ eloquente Meinung. Aber es beschäftigt sie nicht so sehr, dass es ihre intime Kommunikation, in der es im Buch vielmehr geht, überfluten würde.
Let's Talk About Feelings ist in der nahen Zukunft angesiedelt.
Wenn man aber es in der Gegenwart spielen lässt, dann hätte die politische Realität da reingewirkt. Okay, es gibt Neuwahlen in Deutschland und es gab den 7. Oktober und es gibt den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Dann wäre das Buch super stark zu einem Zeitdokument geworden. Und ich wollte mich eigentlich beim Schreiben von diesen allgegenwärtigen Nachrichten ein Stück frei machen. Und also dachte ich, okay, ich verschiebe die Gegenwart ein Stück. In einer Welt, die ich als etwas heiler empfinde, ohne dass es jetzt ein utopischer Raum sein sollte.
Die Verschiebungen sind nur minimal. In der Philosophie spielt das ja eine große Rolle. Da gibt es ja die Philosophie möglicher Welten. Jede Potenzialität ist in einer anderen Welt Realität geworden. Und die Differenzen dazwischen, die können oft nur minimale Verschiebungen sein.
Bundeskanzlerin ist Fatima Brinkmann von Progress 16. Vizekanzler ist Robert Habeck von den Grünen. Die Nationallibertären liegen bei 10% und werden 2026 wahrscheinlich in den Bundestag einziehen. Bernie Sanders tritt seine zweite Amtszeit an.
Das heißt, das Feld der Wirklichkeit, das die Parteienlandschaft abbilden soll, ist so leicht verschoben, leicht differenziert. Und das führt zu so subtilen Brüchen, aus denen sich aber nicht unmittelbar eine große Deutungsgeschichte ableitet. Dazu ist Leif Rand ein doch zu raffinierter Autor.
Das sind Kosmen für sich, die die Welt leicht verschieben, teilweise ins Utopische, ins Dystopische manchmal auch. Aber diese leichte Verschiebung sorgt dafür, dass sie sich gewisse Fragen nicht stellen müssen.
Das sind dann solche Spielereien, die mir für die Rahmung von Let's Talk About Feelings einerseits vor allem Spaß gemacht haben und andererseits auch dann eben mich befreit haben, davon Diskurse abzubilden, die vor allem Zeitgenossenschaft angezeigt hätten, anstatt irgendwas zeitlos Literarisches gefühlt.
Es ist schon ein genialer Kniff natürlich. Man kann sich immer nicht ganz sicher sein. Und das finde ich schon ein Leif-Rand-Move. Das eröffnet für mich einen Raum zum Nachdenken vor allem, zum Nachfühlen. Es gibt Habeck, aber es gibt eben keine Fatima Brinkmann. Man gerät so ein bisschen aufs Glatteis, aber das, also wenn man ehrlich ist, will man das doch auch. Weil sonst könnte man ja auch gleich irgendwie Tagesschau gucken.
Realität und Welt sind umarmbar, sodass der Text die Funktion erfüllt, dass man sich dort hinein begeben kann und abzüglich der großen Nachrichten dominierenden Krisen sich dennoch mit dem Menschsein in einer neoliberalen bzw. vulgärkapitalistischen Wirklichkeit auseinandersetzen kann. Und das ist halt etwas, das steht halt schräg in der Gegenwart.
Im Apolitischen, so Marian, lag eine besondere bindende Kraft, die ein friedfertiges Miteinander überhaupt erst möglich machte. Nur wer in der Lage war, nicht in politischen Kategorien zu denken, konnte sich offen unterhalten und andere wirklich kennenlernen.
Die Selbstidee dieses Marian ist, apolitisch zu sein. Also so in diesem Pastelligen, wie es bei Rand ja wichtig ist, das spiegelt sich dann auch im Verhältnis zur Politik.
Das schnurrt ja nicht darauf hinaus, dass man wie in einer Allegorie oder in einer Parabel seine Bücher übersetzen könnte hin zu einer Moral. Aber sie schärfen den Blick für die Kontingenz der Wirklichkeit, in der wir leben, denn sie erzählt davon, dass eben auch alles anders sein könnte, ohne dass deswegen alles spektakulär anders wäre. Da bleibt dann eben doch ganz viel konstant an unserem Gefühlsleben, an unserem Blick auf die Welt, an unsere Traurigkeiten und an unsere Verlorenheiten.
Es gibt diese Idee des Apolitischen, glaube ich, unter jungen Leuten heute auch, unter jungen Wählern, so eine Art Eklektizismus. Also es ist weniger ein Konzept, das eine Haltung der Welt gegenüber darstellt, sondern es ist eine Selbstidee. Man kann sich linke Ideen heraussuchen, man kann sich rechte Ideen heraussuchen und bastelt sich, ähnlich wie bei der Mode, auch ein eigenes Konzept von sich selbst.
Das kann durchaus zu fragwürdigen Wertungen führen.
Auch modisch schienen Marian jene Gesellschaften anregender zu sein, in denen es weniger klar markierte Positionen gab. Marian dachte in diesem Fall explizit an die Street-Photography-Strecken, die ihm zuletzt aus chinesischen Metropolen zugespielt worden waren. So viel Liebe zum Detail wie bei den expressiven Fashion-Kids in China war vielleicht nur möglich, wenn man sich zu gesellschaftlichen Themen gar nicht erst äußern durfte und diese also weniger Kapazitäten lähmten.
In der Literatur oder in der Prosa vor allem wird man von seinem Verlag wie ein rohes Ei behandelt und man steht extrem unter Genieverdacht. Und in der Filmbranche ist das komplette Gegenteil der Fall. Man ist einfach so ein Handwerker, der Material anbietet, aus dem dann was Gutes oder was Schlechtes wird.
Leif Rand in einer neuen Rolle, Drehbuchautor. Sein Roman Allegro Pastel ist verfilmt worden. Die erfolgreiche Autorin Tanja, stets ruhig, ausgewogen und stabil, führt eine Fernbeziehung mit dem ebenso erfolgreichen Webdesigner Jerome, der sein Elternhaus in Maintal nie verlassen hat und jetzt dort allein wohnt. Ich treffe mich mit Leif Rand im KDW. Wir fahren in den 6. Stock, trinken Orangeade und Perlwasser mit Blick auf Berlin und schauen zurück.
KDW passt irgendwie gut zum Buch.
Ja, finde ich auch.
Weil es ja auch dieses Luxus-Kaufhaus-Segment gibt.
Deco Pastel hatte fast schon einen Charakter einer Entspannungsübung, zu sagen, okay, ich mache jetzt mal eine ganz kleine Geschichte, die so mehr oder weniger in der Gegenwart spielt oder in so einer ein bisschen idealisierten Gegenwart. Und hatte beim Schreiben nie das Gefühl, ich schreibe was ganz Großes, was total Furore machen wird.
Allegro Pastel wird 70.000 Mal verkauft und ins Englische übersetzt.
Die Sterne standen richtig so. Ich habe das große, große Glück gehabt, dass das Buch halt direkt vor dem Lockdown gut besprochen wurde. Dann kam der Lockdown und Leute hatten plötzlich Zeit, ein Buch zu lesen. Das war das Buch. Und es lud sich dann mit Bedeutung auf, weil das Leute natürlich in einem sehr besonderen Zustand, nämlich dem ersten Lockdown ihres Lebens, gelesen haben und immer mit dieser Zeit verknüpfen werden.
Allegro Pastel hat sozusagen noch etwas Zeitgenössisches mitgenommen. Das war ein spannendes Ding. Und dieses Allegro Pastel hat natürlich vom Titel her auch den Zeitgeist gut auf den Punkt gebracht. Also ein bisschen gedimmt und ein bisschen lebendig.
Alle die Eigenschaften, die unsere öffentliche Kommunikation, unsere zwischenmenschlichen Umgang, unsere Art der Selbstbeobachtung in diesem Zeitfenster ausmachten. Also zum Beispiel sowas wie gewaltfreie, herrschaftsfreie Kommunikation, dass wir immer zu reflektieren darüber, was wir sagen, weil wir andere nicht verletzen wollen. Also in einem ganz starken Sinne auch etwas, was zur Woken-Kultur dazugehört, das hat sich in Allegro Pastel für die Figuren zu dem selbstverständlichsten Standard durchgesetzt und wird von den zwei Hauptfiguren, einem Webdesigner und seiner Freundin, einer Schriftstellerin, mit einer solchen Vollkommenheit und Perfektion betrieben.
Das ist natürlich das Besondere an der Vorlage Allegro Pastel, dass die Figuren relativ wenig direkt miteinander sprechen und sehr viel reflektieren, sowohl in Briefen, in Nachrichten, in sonst was, sind sie ja viel stärker als in der direkten Kommunikation. Ist es ja im Prinzip auch eine Erzählung von innen heraus. Und das war natürlich eine große, große Herausforderung, die uns aber auch alle sehr gereizt hat, das in einen Film zu übersetzen. Und das war extrem spannend.
Tobias Walker ist der Produzent der Firma Walker und Worm, die anspruchsvolle Arthouse-Filme wie Schachnovelle nach Stefan Zweig oder Stiller nach Max Frisch produziert.
Tanja hatte vor Ostern definiert, dass ihre Fernbeziehung zyklisch in drei Phasen verlief. Erstens im Ausleben physischer Nähe während der gegenseitigen Besuche. Zweitens im intensiven Dialog aus der Ferne. Und drittens in der gespannten Erwartung der neuerlich anberaumten Nähe.
Das Tolle an der Sprache von Leif ist ja, dass diese Figuren sich selbst so durchanalysieren oder irgendwie auf sich selbst drauf blicken.
Anna Roller ist die Regisseurin von Allegro Pastel.
Mit einem gewissen Humor, mit einer gewissen Distanz zu sich selber.
Es war so ein komisches Gefühl, das ich hatte, wenn es jetzt auf eine konservativ klassische, zumindest eine TV-Art und Weise verfilmt würde, dann wäre es ein grausamer deutscher Film. Die Idee einer Verfilmung zu Allegro Pastel habe ich im ersten Moment fundamental abgelehnt, weil ich dachte, hey, jetzt Maintal und Berlin sehen und die Hasenheide, das gruselt mich fast ein bisschen.
Ich lebe hier quasi gegenüber von der Hasenheide und kenne eigentlich alle beschriebenen Orte in Allegro Pastel persönlich und kenne auch das Lebensgefühl.
Dann hatte ich eigentlich tatsächlich sehr produktive Treffen oder sehr so anregende Treffen. Es war die Zeit, dass Kinos zu waren. Man wusste auch nicht, machen Kinos jemals wieder auf. Es war diese Zeit, die man sich kaum jetzt noch vergegenwärtigen kann. Ende 2020, Anfang 2021. Und es war der Filmproduzent Tobias Walker von Walker und Worm, mit dem ich dann durch die Hasenheide mit FFP2-Maske gehinkt bin. Weil, also Tobias war gerade umgeknickt beim Joggen, glaube ich, und hatte einen schlechten Fuß.
Es gibt ja bei Romanverfilmungen immer diese Horrorgeschichten von Autoren, die nicht loslassen können von ihrem eigenen Werk. Und da kann ich von ganzem Herzen sagen, dass es bei Allegro Pastel nicht so der Fall war. Also Leif war eigentlich sehr, sehr großzügig mit seinem Werk und er war auch sehr tief eingebunden. Es steckt ganz viel von ihm in dem Projekt drin.
Ein Roman zu schreiben und ein Drehbuch sind tatsächlich zwei so verschiedene Sachen. Man ist in einer ganz anderen Sphäre. Das Prosa-Schreiben ist sehr viel romantischer und man schreibt einen Satz und denkt, dieser Satz wird eines Tages gelesen werden. Wenn der Satz schön ist oder der Absatz schön ist und gelungen, dann weißt du, okay, der wird zu uns Buch kommen, der wird irgendwann gedruckt sein, da wird auch nicht viel dran gemacht. Und ein Drehbuch ist ja nur ein Arbeitspapier, aus dem andere Leute was machen.
Und selbst wenn das Drehbuch steht, gibt es noch Unwägbarkeiten. Unzufriedene RedakteurInnen in den co-produzierenden Fernsehanstalten. Eine Dreherlaubnis, die zurückgezogen wird, oder ganz profan, das Wetter.
Ein ICE fährt in Frankfurt am Main ein. Jérôme steht am Gleis an einem milden Ostertag. Die Wahrheit des Drehs war dann, es war ein unglaublich bullenheißer Junitag und Jérôme steht in einem Kaschmir-Pullover in Gelb und langer Hose und Tanja kommt in einer leichten Frühlingsjacke entgegen, aber die Statisten drumherum, die einfach am Bahnhof sind zu dem Drehzeitpunkt, tragen alle Shorts und T-Shirt, weil es über 30 Grad ist. Auch ein Grund, weshalb die Szene im Endeffekt im Film nicht zu sehen ist. Zwei Tage vorher war es noch herbstlich kalt und dann war es bullenheiß an dem Tag des Frankfurt-Drehs. Das ist dann so die Filmrealität.
Auch im puristischen Offenbacher Techno-Club Robert Johnson sollte gedreht werden. Leif Rand kommt seit über 15 Jahren hierher. Der langjährige Programmleiter hatte schon zugesagt und das Filmteam herzlich empfangen. Der Manager war anderer Meinung und der Dreh fiel aus.
Dem war nicht wohl mit einem Filmdreh in dem Ort. Mit dem Grund, dass in dem Film ja auch Drogenkonsum gezeigt würde. Und damit sollte das Robert Johnson nicht assoziiert werden, was sich eigentlich fast schon wie ein Witz liest. Wenn ein Techno-Club, den es seit 1999 gibt und der für ausschweifende Partys bekannt ist, nicht mit Drogen zu assoziieren. Und dann plant man diese Szenen und schreibt die Dialoge teilweise immer wieder neu. Und es gibt immer wieder Rewrites, bis hin zu, dass kurz vor Drehstart eine der Hauptfiguren komplett in Frage gestellt wird von Leuten, die noch nie irgendeinen Satz geschrieben haben und gefühlt auch nicht die cleversten sind, aber an Geldtöpfen sitzen.
Die Erfahrungen beim Filmemachen hat Leif Rand mit hinübergenommen in Let's Talk About Feelings.
Marians Interesse für Filme war zeitweise sehr groß gewesen. Er hatte während seines Soziologie- und Kunstgeschichte-Studiums in den späten 2000ern sogar mal ein Praktikum bei der Produktionsfirma Box Maxima in Hamburg absolviert. Umso größer war seine Bewunderung für jede Person, die an einem Film mitgewirkt hatte, der am Ende nicht peinlich war.
Wenn man sich vorstellt, die Berlinale als Festival würde zum Zeitpunkt liegen, wenn das Cannes Filmfestival stattfindet im Mai. Was für ein irrsinniges, beliebtes Festival. Warum Himmels Willen, um welche Jahreszeit? In der schlimmsten Jahreszeit des Jahres, im Februar in Berlin, wo Leute mit langen, blassen Gesichtern in die Kinos strömen, weil sie schon 3 Monate Dunkelheit hinter sich haben und wissen, es dauert auch noch weitere 2 Monate und wirklich auf dem Zahnfleisch gehen. Alle sind erkältet oder haben Grippe oder Covid und dann drängt man sich in volle Kinos. Und dann gibt es überall in der Stadt verteilt leicht sterile, steife Filmpartys mit miserabler Musik.
Etabliert sind alle Figuren von Leif Rand, also zumindest ökonomisch. Ich glaube, die Figur, die von Bürgergeld lebt in Leif Rand-Romanen, die müssten erst erfunden werden.
Leif Rands Figuren essen Bio-Haferflocken und Aldi Knusperone mit Magermilch zum Frühstück, trinken Pepsi oder Energy Drinks, werfen Pillen ein.
Das scheint mir aber eben doch eine zentrale Eigenschaft von allen Leif Rand-Figuren zu sein. Sie wollen sich gerne auch in Extremsituationen begeben, bewegen, aber doch immer in solche, die wie ein kontrolliertes Experiment ablaufen. Der Gebrauch von Drogen ist dafür total bezeichnend.
Marian, brandneues Monika Spicer Regencape über einem langen gelben Kaschmirpullover, trifft sich mit Selin, lichtgrauer Mantel, der Hausärztin seiner Mutter.
Dass Selin Drogen bei sich hatte, war keine Überraschung. Alle Medizinerinnen, mit denen Marian jemals ausgegangen war, waren auffällig gut ausgestattet gewesen. Er hatte 2 CB bisher nur in Tablettenform zu sich genommen. Das Pulver brannte in der Nase, was ihm im verrauchten Bierlokal aber ziemlich gut gefiel. Es war fast ein halbes Jahr vergangen, seit er letztmalig etwas durch die Nase konsumiert hatte. Und an Selins Seite fühlte sich dieses Comeback absolut feierlich an. »Du hast da noch etwas Pink«, sagte sie, nachdem Marian wieder aufgetaucht war. Sie berührte ihn unter der Nase und entfernte die Reste.
Man lässt sich auf Drogen ein, überlegt sich aber ganz genau, in welcher Situation, mit wem zusammen, man welche Menge konsumiert, um dann welche halluzinogenen Wirkungen zu erleben, und führt dann geradezu inneres Tagebuch, in dem man die Phänomenologie des Drogenrausches versucht festzuhalten. Und wenn diese Kontrolle nicht mehr gegeben ist, dann wird es für die Figuren immer unheimlich. Das ist eigentlich dann immer, was sie nicht wollen.
Selin, hast du einen Eimer? Marian rannte ins Bad, warf Lappen und Schwämme aus dem Putzeimer und hetzte zurück ins Wohnzimmer. Selin übergab sich in 4 Stößen, während Marian ihr den Putzeimer unter das Kinn hielt. Selin, Entschuldigung. Marian, schon okay.
Marian und Selin verabreden sich nicht noch einmal. Er trifft sich mit Kuba.
Sowohl Selin als auch Kuba sind der Mutter insofern ähnlich, dass sie eine gewisse Unzuverlässigkeit ausstrahlen oder auch ein großes Geheimnis. Klar, es ist dann jetzt Küchenpsychologie zu folgern. Man sucht in seiner Partnerin ein Stück der Mutter. Es ist halt die Weiblichkeit, die einen am meisten geprägt hat. Also die Frauenfigur im Leben, die man am allerbesten kennengelernt hat in seinen ersten 15 Jahren. Und das prägt dann, glaube ich, zwangsläufig. Ob man dann in der Partnerinnenwahl das genaue Gegenteil sucht oder irgendeine Ähnlichkeit, ist dann abhängig, glaube ich, vom Verhältnis.
Fuck you, Mom, sagte Marian im Stillen. Wegen dir stehe ich auf solche Girls. Er blickte in den Himmel über der Grunewaldstraße und musste beinahe lachen. Der Gedanke an seine schwierige Mutter tröstete Marian zu fast 1000%.
Ein Zwiegespräch mit ihr führen. Und Marian kann das einige Monate nach dem Tod und macht das auch regelmäßig und versucht es auch zu pflegen und aufrechtzuerhalten.
Das große Berliner Filmfestival kehrte in Marians Bewusstsein zurück, als er an einem Freitagnachmittag im Februar allein in seiner Boutique stand und plötzlich eine junge Frau eintrat, die noch immer wie ein Teenagerjunge gekleidet war. Weite Jeans, klobige Sneakers, Daunenjacke. Aber dennoch erwachsener aussah als noch im Sommer.
Es taucht eine Liebesgeschichte auf, die diesem Kontrollzwang, wie wir ihn vor allem aus Allegro Pastel kannten, ein Roman, der ja übrigens Germany's Next Love Story untertitelt war in der Vorankündigung, diese Kontrollzwang irgendwie unterläuft.
Er bemühte sich, sie weniger zu beobachten und verkaufte ihr schließlich 2 seiner günstigsten Stücke. Ein rostfarbenes Seidenhemd, das Mitte der 2000er von C&A produziert worden war, sowie ein stark verwaschenes, graumeliertes Skrillex-Fanshirt. Das sind 2 wirklich schöne Teile, sagte Marian, als er beide Hemden in Seidenpapier einfaltete, das schmale Päckchen mit den Händen glattstrich und schließlich in eine mintgrüne Kenting-Beach-Tüte gleiten ließ. Viel Spaß damit.
Als Kuba Kenting Beach zum 2. Mal aufsucht, fragt sie Marian, ob er zu ihrem Kinodebüt auf der Berlinale in Cinema Lolucci kommen wolle. Foxtown. 2 frisch traumatisierte Freundinnen fahren mit dem Wohnmobil von Outlet Center zu Outlet Center quer durch Europa.
Ihm fiel auf, dass er kaum etwas zu wünschen wagte. Sollte diese Kuba überhaupt einen Softspot für ihn haben? Dann sicherlich nur, da sie wusste, wer seine Mutter war, weil sie sich vor vielen Jahren einmal in ikonischen Fotos von Carolina Flanders verliebt hatte. Marian spürte, wie ihn dieser Gedanke plötzlich sauer machte.
Marian tröstet sich in einem Moment damit, dass er mit seiner Mutter schimpft, so mit Blick nach oben.
Er nahm sein Handy und öffnete einen Ordner, der Fotos seiner Mutter enthielt. Marian, das ist meine Mom, Carolina Flanders. Kuba, striking, gut aussehende Frau. Marian, du kennst sie nicht? Kuba schaute genauer. Von wann sind die Fotos? Marian, dieses ist von 1987, da war ich schon geboren. Und dieses hier ist wahrscheinlich das bekannteste, von 81, das kennt eigentlich jeder. Kuba, ich glaube, ich sehe das zum ersten Mal.
Diese Figur Kuba hat ja etwas, was quasi den Protagonisten irgendwie fast hinausträgt. Und ich glaube, da geht dieser Roman hin. Wo sind die Grenzen des kontrollierten Lifestyles?
Im kleinen Lesesaal des Kölner Literaturhauses liest Live Rand aus Let's Talk About Feelings. Er trägt eine fliederfarbene Adidas-Trainingsjacke mit dem Emblem von Real Madrid.
Und ist im Olympiastadion an einem graubeschauer Februartag.
Kuba lädt ihn zu einem Fußballspiel ein. Dahin, wo Gefühle überborden. Hertha BSC spielt gegen den 1. FC Kaiserslautern. Kuba ist Kaiserslautern-Fan. Marian interessiert sich nicht für Fußball. Leifrand schon.
Ich interessiere mich seit klein auf für Fußball. Ich wurde von meinem Vater 1994 zu einem Spiel mitgenommen. Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Eintracht Frankfurt unter dem Trainer Jupp Heynckes. Borussia Dortmund unter dem Trainer Ottmar Hitzfeld. Sollte deutscher Meister werden. Und ich war persönlich so ein bisschen hin und her gerissen zwischen den beiden Teams, weil in meiner Grundschulklasse gab es Borussia Dortmund-Fans, die waren damals sehr trendy, weil die spielten noch um die Meisterschaft und diese schwarz-gelben Trikots kursierten so. Und Eintracht Frankfurt war natürlich die naheliegende Mannschaft aus der Stadt, in deren Nähe ich ja aufgewachsen bin. Wir gingen ins Stadion und stand 1-0 für Dortmund. Anthony Yeboah macht im Elfmeter kurz vor der Pause das 1-1. In der zweiten Halbzeit spielt Frankfurt-Dortmund an die Wand und gewinnt 4-1. Und das war die totale Euphorie. Mein Vater ist aufgesprungen und hat gejubelt. So hatte ich ihn noch nie gesehen. Und seither, seit diesem Spätsommertag im Jahr 94, bin ich Eintracht Frankfurt-Fan.
Am Westkreuz warteten zahlreiche Fans von Hertha BSC Berlin auf die S-Bahn zum Stadion. Der Biergeruch der offenen Dosen, der Marian in der Ringbahn noch etwas unangenehm gewesen war, war nun allgegenwärtig. In einigen Abteilen wurde gesungen und gehüpft, sodass die Waggons spürbar wackelten. Marian fand das sehr gefährlich. Doch niemand sonst schien sich deswegen zu sorgen. Kuba, die ihren Kaiserslautern-Schal nun halb in ihrer Jacke versteckt trug, sagte: Das passiert hier nicht zum ersten Mal. Eines Tages wird so eine S-Bahn entgleisen. Aber nicht heute.
Die Vorstellung, man ist zum allerersten Mal im Fußballstadion im Alter von 41 und ist plötzlich beim 1. FC Kaiserslautern Fanblock in einem Spätwinternachmittag mit Graupelschauer. Das hat mir schon gut gefallen, ja.
In einem Ranking außergewöhnlich gelungener Berlin-Tage schaffte es dieser Sonntag wahrscheinlich sogar in die Top 10.
Also im Nachhinein eilt er hinterher wieder in seinem typischen Live-Run-Sound, aber in der Szene selbst geht dieser Marian ja aus sich hinaus. Das klingt so ein bisschen altmodisch und pathetisch, aber er gibt sich dem Moment hin und er schreibt, ich stehe hier auf der Herrentoilette und ich trinke Dosenbier und bin sozusagen auch vielleicht geschlechtsspezifisch mal in so einer völlig entfesselten Situation. Also das ist auf jeden Fall eine sehr bemerkenswerte und vielleicht auch untypische Live-Run-Szene.
Dann fällt das Tor für Kaiserslautern. Grenzenloser Jubel.
Kuba sprang auf und ab und nahm Marin in die Arme. Er fragte sich, ob er erwachsene Menschen, die nicht auf Ecstasy waren, jemals so gelöst erlebt hatte wie Kuba und die anderen Kaiserslautern-Fans in diesem Moment. Es war ein unglaubliches Fest. Das Spiel endete mit 1-1. Herzlichen Dank.
Kontrollverlust, Trauerbewältigung, Unsicherheit. Das sind neue Themen bei Leifrand. Die Zukunft ist nicht mehr pastellfarben. Seine Personen wirken weniger kühl, sind nahbarer. Das ist ein ganz neuer Leifrand.
Mein Gefühl ist auf jeden Fall, dass Let's Talk About Feelings sicherlich der wärmste meiner bisherigen Romane ist. Ein Buch, das Leuten auf so einer affektiven Ebene auch gut gefallen kann, weil es auch was fürs Herz ist. Und das ist natürlich insofern auch in meinem Schreiben ein großer Schritt.
Leifrand Revisited. Gedimmte Gefühle und Kontrollverlust. Von Simon Hamm. Mit Markus J. Bachmann und der Autorin. Ton und Technik Gunther Rose und Thomas Widdig. Regie Feline Fellhagen. Redaktion Tina Klopp. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2025.